Ich koche ganz wenig privat. Das ist wirklich dieser Klassiker. Ich gehe sehr, sehr gerne essen, wenn ich nicht arbeite und lass mich bedienen.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und hier im Podkalender begleiten sie uns. In das Berliner Restaurant Lok 6 sieht man haufenweise junge Hipster pilgern. Wir wollen von der Wirtin und Gastronomie-Quereinsteigerin Julia Heifer wissen, was sie denn da so goldrichtig macht mit ihrem Restaurant, was sie von Foodtrends hält und welche regionalen Erzeugnisse im Monat September unbedingt auf die Teller gehören. Willkommen, liebe Julia Heifer. Du bist Gastronomin hier in Berlin und in dieser Funktion auch Influencerin, kann man, glaube ich, sagen. Dein Restaurant Lok 6 hat über 6000 Follower auf Instagram, richtig?
Das ist richtig, ja, hallo.
Ja. Ehe wir näher darauf zu sprechen kommen, also auf das Lok 6, erzähl uns doch kurz spontan was zu dem Monat September, der ja der Anlass ist, aus dem wir uns heute hier zusammenfinden. Wie ich gesehen habe, findet auch in diesem Monat die Berlin Food Week statt. Vielleicht hast du da irgendeinen Konnex dazu. Da finden viele Events, Dinners, Ausstellungen und Kochshows statt. Bist du da mit deinem Restaurant irgendwie beteiligt oder vielleicht auch als Gast?
Tatsächlich gar nicht, muss ich direkt gestehen. Ich bin momentan so von Arbeit umgeben und auch eingenommen, dass ich wenig außerhalb mitbekomme und wir gerade wirklich das normale Geschäft so betreiben, wie wir es eben machen. Und außerhalb dessen ist gar nicht so viel Raum. Aber der September ist für mich vor allem kulinarisch sehr spannend, was das angeht, was die Natur zu bieten hat. Also es wird sozusagen Herbst, der Sommer ist aber noch nicht ganz weg und es ist eigentlich alles in voller Reife, Erntedank kommt so langsam und das finde ich alles sehr, sehr spannend kulinarisch. Also für mich ist es einfach so ein sehr fruchtvoller Monat im wahrsten Sinne.
Ja. Genau. Erzähl uns doch vielleicht mal eingangs ein bisschen was zu deinem Werdegang. Du kommst nämlich ursprünglich aus der Mode, richtig?
Ja, das ist richtig. Genau. Ich bin mit 20, das war vor 13 Jahren, nach Berlin gezogen, um Modedesign hier zu lernen. Das habe ich dann auch gemacht und danach diverse Praktika absolviert und war auf der Suche nach meiner Nische in der Modeszene in Berlin, die ich aber einfach nie finden wollte oder nie gefunden habe oder sowohl als auch. Und im Prinzip hat es mich dann so über Umwege erst in die Gastronomie verschlagen, weil ich bei Foto- und Modeproduktion immer das Gefühl hatte, dass das Catering sehr, sehr dürftig und nicht unbedingt befriedigend ist für die doch anspruchsvollen Leute am Set. Da kam das so zustande, dass ich ab und zu mal gekocht habe fürs Team und dann die Stylistin, der ich damals assistiert hatte, das auch sehr gewertschätzt hat und gesagt hat, so kannst du bitte auch nicht nur assistieren, sondern auch das mitmachen. Genau, und so wurde aus dem Hobby, was ich immer nur als Hobby gesehen habe und nie drüber nachgedacht hatte, so dass das ja auch vielleicht ein Beruf für mich sein oder werden könnte, dann doch eben meine auch berufliche Leidenschaft.
Braucht es dazu nicht wahnsinnig viel Mut in Berlin, wo es von Restaurants wimmelt, ein weiteres zu eröffnen?
Ich denke immer, wo, wenn ich in Berlin, wenn ich zum Beispiel, ich war jetzt gerade 2 Tage in Paris, mich da umschaue oder auch in London oder New York, anderen internationalen großen Städten, denke ich, da hätte ich mich das nie getraut, als Quereinsteigerin einen Laden aufzumachen mit der wenigen Erfahrung, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, weil ich das Gefühl habe, in Berlin hat die gastronomische Szene noch sehr viel aufzuholen. Da ist noch viel Raum, die Mieten sind bezahlbar und die Leute haben Lust, sind gespannt auf das, was passiert und auf Neues. Und es gibt nicht so viel Konkurrenz in dem Sinne, dass es die Konzepte nicht schon 100-mal gibt. Also es gibt nicht 20 Bistros und 50 gute Weinbars, sondern vielleicht 2 oder 5. Und deswegen habe ich mich das hier viel eher trauen können und wollen als in einer anderen großen Stadt, jetzt vielleicht auch außerhalb Deutschlands.
Wo wir über das Konzept sprechen, wie, wenn du deines kurz umreißen würdest, würde das denn lauten?
Also das Konzept vom Lok 6 ist im Prinzip ein Nachbarschaftslokal zu machen. Das hat vor 4 Jahren vielmehr auch noch mit Brunch und Mittagessen angefangen, also wirklich für die direkten Nachbarn zu kochen. Das war die Idee. Und das haben wir dann aber immer weiter so verfeinert, was auch dann mehr in den Abendservice übergeleitet hat. Und jetzt machen wir ausschließlich zum Abendessen auf. Es soll aber eben weiterhin sehr zugänglich sein. Die Leute sollen sich willkommen fühlen, auch egal, es gibt keinen Dresscode, keinen Verhaltenskodex. Also jeder ist da willkommen. Und was die Karte angeht, kochen wir sehr saisonal. Ich orientiere mich immer an dem, was momentan in der besten Qualität verfügbar ist, vor allem was Gemüse und Obst angeht. Also wir haben, glaube ich, 70% vegetarische Speisen auf der Karte. Und momentan habe ich über den Sommer in Gerswalde noch ein Sommerlokal mit meiner Geschäftspartnerin Jana aufgemacht, im Prinzip aufgemacht diesen Juni. Und über diese Zeit habe ich eine Gastköchin im Lok 6 eingestellt, die Chelsea, die kommt aus Kalifornien. Und dementsprechend ist momentan die Küche sehr kalifornisch und auch südamerikanisch inspiriert für diesen Sommer.
Okay. Ich war unlängst mal bei einem Abendessen und saß neben einem Modedesigner und der wurde von jemand anderem gefragt, was denn nun gerade Trend sei. Mhm. Und dieser Designer sagte, das sei nun wirklich die schlimmste Frage, die man ihm stellen könnte, denn Trends gäbe es doch bekanntlich schon seit den Nullerjahren nicht mehr. Im Bereich Food, finde ich, hat man eher das Gefühl, als gäbe es alle paar Wochen irgendeinen neuen Trend. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob auch in deinem Umfeld, aber in meinem haben die Leute während der Pandemie wie auf ein geheimes Zeichen alle angefangen, Sauerteigbrot zu backen und davon zu erzählen. Kommt sowas bei dir auch an? Solche Trendwellen, die an dich ranschwappen?
Auf jeden Fall. Also ich merke auch so, je mehr Social Media natürlich auch an Präsenz in unserem Leben gewinnt, und das ist ja mittlerweile unendlich, also sehr, sehr eindeutig, dass da auch Einflüsse ins Unterbewusstsein sickern, selbst wenn man sich versucht, davor zu wehren oder dagegen zu schützen. Also ich glaube, selbst unterbewusst greift man da gewisse Strömungen auf. Vielleicht muss man nicht Trends dazu sagen, sondern Tendenzen oder gesellschaftliche Strömungen, wie auch immer man es nennen mag. Aber ich glaube, sowas gibt es sicher auch auf jeden Fall auch in der kulinarischen Welt, und da ist Fermentation und Sauerteig und Backen natürlich ein großes Thema momentan. So back to the roots Gefühle, dass man eben da sein eigenes Produkt auch begleiten kann, was sich verändert mit den Wochen und am Ende ein großes Produkt dabei rauskommt, ohne dass man viel tut, außer abzuwarten und ein bisschen auszuprobieren.
Okay. Kannst du dir erklären, wie es zu so einer Strömung, wie du sagst, kommt? Also warum sagen alle so, jetzt machen wir mal Essen, wo man ein bisschen abwarten muss? Wie kommt das? Was ist der Kontext? Oder ist es Zufall?
Das ist, ja, ich finde das auch super spannend, darüber nachzudenken, und tu das auch gelegentlich. Und es gibt Phänomene, die kann ich mir nicht so wirklich erklären, oder die haben vielleicht eine sehr einfache Bedeutung, die ich sehen kann. Und dann gibt's noch wahrscheinlich ein tieferes Level, wo man Soziologe für sein muss vielleicht. Ja. Aber das mit dem Fermentieren kann ich mir sehr schon so vorstellen, dass es, wie gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Also natürlich kann man das auch richtig falsch machen und dann explodiert einem halt das Glas zu Hause im Regal. Aber eigentlich kann man eben Gemüse und Obst sauer einlegen und da gibt's nicht so viele Regeln. Man kann da viel ausprobieren und kann sehr viele spannende Produkte da sich selbst herstellen. Und ich glaube, das ist eine große Befriedigung, die man da erlangt, wenn man dann noch ein Brot backt. Und es wird immer besser und die Löcher darin werden immer größer und man freut sich immer mehr, wenn man es aufschneidet. Also diese kleinen Erfolgserlebnisse kulinarisch, ich glaube, das kann schon sehr glücklich machen. Auch jeden Hobbykoch natürlich.
Ihr macht viel in eurem, oder du machst viel in deinem Restaurant oder deinen Restaurants mit Fermentation, richtig?
Ich glaube, viel ist ein bisschen übertrieben. Also ich würde das uns jetzt nicht auf die Fahne als zu sagen unser Ding schreiben, aber wir machen das sehr gerne und leidenschaftlich.
Erklär uns doch vielleicht mal, für die, die es nicht wissen, sind ja vielleicht noch ein paar übrig, wie geht das?
Wenn ich sage, ich mache Sauerkraut, dann schneide ich den Kohl ganz fein, massiere den mit Salz in einer gewissen Prozentanzahl. Ich glaube, es sind meistens sowas zwischen 2 und 5% vom Gesamtgewicht. Und damit bricht quasi die äußere Struktur des Kohls auf, gibt Feuchtigkeit raus, sodass quasi der nachher in einer Pfütze Wasser liegt. Dann tue ich ihn in ein Gefäß, was Sauerstoff, wo kein Sauerstoff rankommen kann. Das kann zum Beispiel so ein Tontopf sein, den man so versiegelt. Im Prinzip gießt man in den Rand nochmal Wasser und dann kommt da eben kein Sauerstoff ran, dass es nicht schimmelt und trotzdem sozusagen im eigenen Saft reifen kann.
Wann ist es fermentiert sozusagen? Woher weiß man das? Ist das eine gewisse Dauer oder riecht man das oder sieht man das?
Also man riecht es, das wird beim Sauerkraut natürlich dann, es riecht sauer. Oder wenn man zum Beispiel auch Kimchi macht, das kann man, glaube ich, auch schon nach 5 Tagen essen. Man kann es aber auch nach 2 Wochen essen. Also im Prinzip gibt's da eben das wieder dieses kein richtig und kein falsch. Man kann das reifer oder weniger reif essen. Dann ist es eben mehr crunchy, wenn man es sehr früh isst, und viel saurer und softer und weicher, wenn man geduldiger ist. Wir machen jetzt im Gaia, in unserem Sommerrestaurant der Uckermark, vor allem viel Pickles, also im Prinzip sauer eingelegtes Obst und Gemüse, weil das ist wirklich idiotensicher. Da macht man eben mit Essig, Zucker und Salz so ein Pickle-Liquid und kann dann warm oder kalt da Gemüse und Obst reinlegen. Und das ist im Prinzip auch noch, wenn man zum Beispiel Radieschen benutzt, nach 2 Tagen essbar und sehr spannend, was man damit geschmacklich auch erzeugen kann.
Das Lok 6 ist in Schöneberg, im Berliner Stadtteil Schöneberg. Eigentlich ist das gar nicht so eine hippe Ecke. Also würden die Schöneberger jetzt vielleicht protestieren, aber wie empfindest du dort das kulinarische Milieu? Inwiefern setzt ihr euch dort von den anderen Restaurants, die schon da sind, da waren, ab? Oder ist es überhaupt wichtig für ein Restaurant, sich von den anderen drumherum zu unterscheiden?
Ich glaube, das mit dem Unterscheiden ist dann wichtig, wenn man sozusagen die gleichen Kunden anlockt und es davon nicht genug gibt, dann könnte das natürlich zum Problem werden. Wenn da jetzt sowieso überall die Leute Schlange stehen, weil das irgendwie die Friedrichstraße zum Mittagessen ist, dann ist es vielleicht nicht so wichtig. In Schöneberg würde ich die Situation jetzt so beschreiben, dass es da wirklich sehr, sehr wenig überhaupt gibt. Deswegen können wir da fast machen, was wir wollen.
Okay.
Weil viele Gäste vor allem jetzt am Anfang gesagt haben, wir sind froh, dass man hier überhaupt was essen gehen kann und nicht, also dass man eben vor der Tür in 5 Minuten in ein Restaurant kommt.
Verstehe.
Was überhaupt was, okay. Genau, wo es überhaupt modernes Essen gibt und ein gutes Glas Wein.
Gleichzeitig für die Nicht-Berliner kann man ja vielleicht mal sagen, Schöneberg ist eigentlich total zentral. Ja, man ist überall schnell im Westen, im Osten. Ist eigentlich seltsam, dass da so wenig geht. Ja, aber wahrscheinlich hat sich dann in Berlin doch viel nach Mitte orientiert für, ja, lange Jahre. In deinem Restaurant sitzen die Gäste an langen Tischen. Wie würdest du euer Interieur sonst so beschreiben? Ist es so, wie du dir immer ein eigenes Restaurant erträumt hast, oder hast du dich den architektonischen Gegebenheiten angepasst? Wie ist das?
Diese großen Tische sind natürlich momentan für uns ein Problem. In Corona-Zeiten ist das natürlich nicht ideal. Die Idee ist natürlich davor entstanden, und grundsätzlich mag ich den Gedanken sehr, dass man sich an Tischen zusammenfindet mit Leuten, mit denen man jetzt unbedingt nicht unbedingt den Laden betreten hat, aber die man über den Abend kennenlernen kann, wenn man will, aber nicht muss, wenn man keine Lust hat. Aber dieses kommunale Gefühl von dem gemeinsamen Essen, also eben wie früher am Familientisch, ist natürlich sehr besonders und schön. Und das haben wir damit versucht, so ein bisschen wieder nachzuempfinden. Abgesehen davon ist das Interior eher clean, ohne kalt zu sein, würde ich sagen. Und es entspricht meinem Geschmack sehr. Es ist mit der Zusammenarbeit mit 2 Freunden entstanden. Die eine ist Textildesignerin und der andere eigentlich Grafiker, aber die hatten da auch eine starke Vision, die sie mit dem, was mir in einem Restaurant wichtig ist, da zusammengefügt haben. Genau, dementsprechend, das ist wirklich architektonisch schon sehr besonders. Der Raum ist durchgängig rot, also Terrakotta-rot aus Sichtbeton, aber eben in diesem warmen Rotton, den eine Freundin von mir mal als wie so ein Mutterleib beschrieben hat, was sich in dem Kontext, wie sie es gesagt hat, sehr sinnlich und sehr warm und sehr schön angehört hat.
Ja.
Und dann passen diese Edelstahltische und auch ein weißer Vorhang, der aber sehr clean ist, eigentlich ganz gut kontrastig dazu in meinen Augen. Ja.
Und wie sieht's in deiner Küche aus? Also was brauchst du zum Kochen außer Zutaten und Equipment? Läuft da Musik oder ist es eher leise oder ist da sehr helles Licht? Wie sieht's da aus?
Die Küche ist ja, das ist sozusagen eine offene Küche, die auf so einem Art Balkon eingebaut ist.
Ja, so ein Podest.
Also im Prinzip, genau, ja. Und ich habe gerne Musik, aber nicht so laut. Also jetzt es gibt ja auch diese Heavy-Metal-Küchen, wo man so,
ja,
wo die Küche halt dann durchpowert.
In Berlin jedenfalls, ja.
So ist es bei uns nicht. Aber gerne mit Musik, und helles Licht ist natürlich auch wichtig, weil man eben sehen muss, was man tut. Und was das Equipment angeht, also unbedingt brauche ich eine Microplane. Das ist eine sehr besondere feine Reibe, die, wenn man sie mal benutzt hat, eigentlich nicht mehr nicht benutzen kann. Das ist eins meiner liebsten Tools. Genauso wie eine Mandoline, aber ja, das sind eher so kleine Helferlein, die mir da wichtig sind. Ansonsten ist die Küche sehr einfach ausgestattet und hat so alle guten Basics, ist aber sehr klein und dementsprechend jetzt keine riesen Arbeitswerkstatt.
Ja. Welche Rolle spielen eigentlich die Restaurantbewertungen im Internet? Nun sind ja deine sehr gut, aber ist man diesbezüglich nicht auch als Gastronom, Gastronomin unfassbar angreifbar?
Ist man sicherlich. Solange man da gut dasteht, kann man sich natürlich nicht beschweren, muss man sich nicht beschweren. Und gleichzeitig gibt es eben Leute, die kommentieren, ohne viel zu sagen und gleichzeitig trotzdem einen zum Beispiel bei einem Google Review nur einen Stern da lassen und man so ein bisschen nicht, also man kann dann schlechter als in einem Gespräch zum Beispiel nachvollziehen, was das Problem war. Und manchmal gibt es eben auch dann tatsächlich so Bots, die überhaupt gar keine echten Menschen sind, die einfach da dann auch von Google wieder gelöscht werden und man trotzdem dann irgendwie eine Woche lang irritiert ist. Also es wird auch missbraucht auf jeden Fall. Wie gesagt, solange das alles wohlwollend ist, kann man sich darüber sehr freuen, aber man ist auf jeden Fall angreifbar, sicherlich, weil jeder kann heutzutage Restaurantkritiker sein und wenn man es möchte, kann man es eben tun und auch einem Restaurant Schaden zufügen. Ich persönlich würde immer sagen, ich probiere das selber aus, bevor ich mich da jetzt auf so Reviews verlasse. Ja, aber ich sehe das auch auf jeden Fall so einerseits, andererseits. Ne, ich ärgere mich darüber, wenn Leute das missbrauchen und sich da ein bisschen zu sehr hervortun mit meiner Meinung, muss jetzt hier ganz oben stehen. Da würde ich mich mehr freuen, dass jemand dann auch den Move bringt, quasi mir das direkt zu sagen und mir ins Gesicht zu sagen und dass man sich da persönlich drüber austauschen kann, was natürlich wiederum niemand macht.
Ja, klar. Wie wichtig ist es denn für Gastronomen und Gastronominnen heute, gut aufgestellt zu sein in den sozialen Medien, die du hast? Du hast sie schon erwähnt, Instagram. Suchen viele Leute sich darüber ihre Restaurants aus?
Ich finde es extrem wichtig und ich benutze es auch stark, auch als Gast sozusagen, vor allem auch jetzt, wenn ich unterwegs bin oder auf Reisen bin. Ich orientiere mich da sehr stark dran. Was natürlich schade ist, dass man dann gewisse Läden einfach nicht findet, wobei man schon fast denkt, okay, jetzt vor allem auf Reisen, die Leute ohne Instagram-Profil sind fast die besseren Läden, weil man sie, ne, weil die so off the map sind. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich finde das extrem wichtig und man kann sehr stark, finde ich, die Vision transportieren. Gästen, die eben auch nicht gerade da sind, sondern auch vielleicht in der Zukunft kommen wollen oder in der Vergangenheit da waren, nochmal mitgeben, was gerade bei uns los ist. Und ich finde, es ist ein sehr gutes Tool, ja, zu kommunizieren und unsere Vision nach außen zu tragen.
Ja. Neben dem Lok 6, du hast schon ein bisschen darüber erzählt, betreibst du noch ein anderes Restaurant, das Sommerrestaurant hast du es genannt. Das heißt aber auch Gaia und ist ein Farm-to-Table-Restaurant, befindet sich im großen Garten von Gerswalde, der wiederum eine ganz eigene Geschichte hat. Erzählst du uns was darüber?
Sehr gerne. Also wir nennen es tatsächlich lieber Garden to Table, weil es ist kein Bauernhof und wird manchmal als sozusagen Farm dargestellt, die es aber nicht ist. Es ist tatsächlich einfach ein Garten, der sehr fruchtbar ist, aber eben da gibt's keine Tiere und auch kein Hotel. Aber das wird manchmal erwartet, deswegen will ich das gleich klarstellen.
Okay.
Ansonsten findet das Restaurant sich in einer alten Orangerie mitten in dem Garten, der sehr groß ist und ein alter Schlossgarten ist. Und das haben wir, wie gesagt, diesen Juni eröffnet.
Wie weit fährt man von Berlin aus?
Man fährt jetzt, sage ich mal, von Neukölln, wo ich jetzt wohne, 1,5 Stunden.
Also ein schöner Tagesausflug ins Umland. Hängt da genau, wahrscheinlich also, damit dran, ja?
Genau, am besten verbindet man das mit, entweder will man noch bei einem tatsächlichen Bauernhof vorbeischauen und sich ein paar Eier aussuchen oder in den See springen oder einfach irgendwie in das Fahrrad mitnehmen und noch durch die Wälder fahren. Also am besten macht man einen Tag draus, genau. Man kann den Tag auch komplett bei uns verbringen. Wir haben sozusagen zum Mittagessen geöffnet von 12 bis 18 Uhr. Man kann auch einfach den ganzen Tag im Garten sitzen und loungen und noch ein Getränk und noch einen Snack bestellen. Das finden wir auch absolut okay.
Und kommen viele Berliner?
Es kommen viele Berliner. Der große Garten hat an sich schon, auch bevor wir dort waren, polarisiert und auch Schlagzeilen gemacht, wenn man so will. Und nicht alle Locals sind damit so einverstanden, dass da jetzt die Berliner da ihr Ding machen.
Was für ein Ding machen Sie denn da? Erzähl uns das doch nochmal.
Wir hatten zum Beispiel eine Situation, wo einfach jemand gar nicht verstanden hat, dass Eiskaffee oder Iced Coffee, so wie wir das jetzt momentan nennen, ohne Vanilleeis und Schlagsahne serviert wird, sondern mit Eiswürfeln, also gefrorenem Wasser. Das sind dann so Momente, wo man merkt, so, ach ja, für uns in Berlin ist es selbstverständlich, dass man das nicht mehr so macht wie für mich. Jetzt sage ich mal, vor 15 Jahren hätte ich das auch so konsumiert. Da ist die Erwartungshaltung, was ein kalter Kaffee ist, was ein Iced Coffee ist, sehr, sehr unterschiedlich. Und da merkt man so, ah ja, das clasht dann manchmal.
Gibt es dann richtig Ärger, wenn...
In dem Fall gab es richtig Ärger. Da gab es richtig Protest, ja.
Okay. Und habt ihr dann schnell einen Schluck Milch reingegossen oder wie? Was habt ihr gemacht?
Wir hatten leider auch kein Eis da und auch keine Sprühsahne. Und dann haben wir ganz ehrlich in aller Freundlichkeit gesagt, dass wir dann gerne das Geld zurückgeben. Wir wollen keine unglücklichen Gäste. Aber trotzdem ist das unser Angebot, so wie wir es richtig und gut finden. Nicht richtig ist das falsche Wort. Wir finden kein Kaffee mit Vanilleeis falsch, aber so bieten wir ihn halt nicht an. Und dann geben wir gerne das Geld zurück, wenn jemand da so frustriert drüber ist. Ne? Wir haben das ja alles nicht erfunden.
Es gibt einen berühmten Restaurantführer, der heißt Where Chefs Eat, also wo Köche essen. Wo gehst du denn am liebsten essen? Also regional, aber vielleicht ja sogar auch deutschlandweit. Hast du ein paar gute Tipps?
In Berlin gehe ich am allerliebsten ins Otto. Das ist absolut mein Lieblingsrestaurant und zwar komplett von Team, Atmosphäre, Karte, wie es betrieben ist, was sie anbieten. Da bin ich total einverstanden und kann mich immer drauf einlassen.
Erzähl mal, was sie anbieten. Was ist für eine Küche?
Die Küche ist eigentlich deutsch-modern interpretiert, würde ich jetzt behaupten. Vor allem zum Mittagessen kann man da Königsberger Klopse und Backhändel und sowas finden. Und Vadim hat auch ein Stück Land außerhalb von Berlin in der Schorfheide, wo die eben so einen Bunker haben, wo sie eben auch fermentieren, ihren eigenen Schinken machen, Gemüse anbauen und all das. Und kennt die Milchbauern. Und der kommt aus Berlin und hat ein sehr gutes Netzwerk an Produzenten, mit denen er arbeitet. Und das spiegelt sich eben auch auf der Karte wieder. Es ist extrem regional. Die benutzen zum Beispiel keinen Pfeffer, keine Zitronenschale, sondern behelfen sich dann mit fermentierter Molke und anderen Tricks, um das eben geschmacklich zu erzeugen, was sonst Pfeffer oder Zitronenschale machen würde. Und das beeindruckt mich sehr, wie man so knallhart diese Regionalität durchziehen kann und trotzdem keine Kompromisse machen muss. Also geschmacklich fehlt einem da natürlich gar nichts.
Ja, interessant.
Und das ist sehr besonders, finde ich.
Und wo kaufst du am allerliebsten Lebensmittel?
Lebensmittel kaufe ich momentan so selten, weil ich mich immer an dem bediene, was in den Restaurantkühlschränken so liegt.
Ah, okay.
Aber ansonsten gehe ich natürlich sehr gerne auf den Markt, zum Beispiel hier in Berlin am Südstern. Grundsätzlich einfach gerne auf dem Markt, weil man da so schlendern kann und gucken kann, was es gerade, wie gesagt, saisonal eben gibt, was gerade frisch ist. Das ist eigentlich meine liebste Art, für mich selbst einzukaufen, ja.
Was ist denn gerade saisonal frisch? Also was sind die Zutaten oder Früchte oder Gemüse, die man ganz wunderbar vor allem im September kaufen und verarbeiten kann?
Frischer Mais zum Beispiel, den man einfach kochen kann und mit Butter und Salz oder Chili oder Kräutern essen kann. Pflaumen kommen auch in Saison, damit kann man super zum Beispiel Pflaumenketchup machen oder natürlich verbacken, Kuchen machen. Was gibt es noch? Holunder wird jetzt auch reif, Brombeeren, Kartoffeln kommen aus der Erde, alles Mögliche, was eben in der Erde wächst im Sinne von Karotten, rote Beete, Bohnen sind auch noch ganz viele reif, Mangold, Zwiebeln und Knoblauch.
Ja, das ist viel. Ja.
Ja.
Ja. Gibt's im Gegenteil einen Monat kulinarisch, mit dem du weniger anfangen kannst, weil es einfach immer nur dasselbe gibt oder wenig gibt? Oder wie ist das im Jahr?
Das ist für mich das erste Jahresviertel eigentlich, Januar bis März, weil man nicht mehr diese Feiertage hat, ne, die Weihnachtstage, wo einem dann natürlich auch trotz leerer Felder, karger Felder da irgendwie noch was einfällt, weil man da festliche Sachen zubereitet. Und Januar bis März, da finde ich schon schwierig. Da ist es irgendwie genauso grau auf dem Teller, wie es eben draußen auch grau ist für mich.
Ja.
Da muss man sich dann schon ein bisschen mehr ins Zeug legen, dass einem da was einfällt, ja.
Ja. Ihr habt, glaube ich, montags geschlossen, oder?
Genau. Das Lok 6 hat Sonntag, montags und dienstags zu und das Gaia hat eben sowieso nur am Wochenende geöffnet.
Ah, verstehe. Kochst du überhaupt privat noch oder fließt deine ganze Energie in deine Restaurants?
Ich koche ganz wenig privat. Das ist wirklich dieser Klassiker, wie auch ein Arzt nicht zum Arzt geht und so weiter. Ich gehe sehr, sehr gerne essen, wenn ich nicht arbeite und lass mich bedienen.
Aber stellen wir uns trotzdem vor, du bekommst unangekündigten Besuch. Ja, von einem alten Freund. Und es ist Sonntag und die Restaurants haben zu. Was kochst du ihm?
Was koche ich ihm? Und ich habe zu Hause, was auch immer ich will. Oder ich muss improvisieren.
Was du normalerweise hast, ja.
Also nix.
Ach so, wirklich?
Nein, ich kann trotzdem, ich denke mir was aus. Ich würde, glaube ich, was kochen, was so vor sich hin kocht. Wahrscheinlich irgendwie Fleisch, was über mehrere Stunden bei niedriger Temperatur im Ofen vor sich hin tun kann, wo man nicht viel gucken muss. Geschmortes Rindfleisch wahrscheinlich. Vielleicht würde ich dazu Kartoffelgratin machen. Das ist jetzt schon alles sehr herbstlich, obwohl es jetzt eben gerade ja auch wieder ein kleines sommerliches Aufbäumen gibt. Aber genau.
Der kommt doch erst im Oktober, der unangekündigte
Genau, ich glaube, ich würde einfach etwas machen, was vor sich hin kocht, wie gesagt, wo ich nicht drauf aufpassen muss. Dazu einen super guten frischen Salat mit einem interessanten, leckeren Dressing und einen guten Wein aussuchen. Und ja, das würde ich machen.
Und was ist, wenn deine Eltern kommen? Was machst du denen?
Wenn die mich hier in Berlin besuchen kommen, dann kommen die meistens ins Restaurant und dort koche ich für die. Und dann suche ich eben meine Favoriten von der Karte für sie zusammen. Aber ansonsten sind die wirklich sehr, sehr dankbare Esser und freuen sich über alles, was ich mache. Auch wenn es Spaghetti mit selbstgemachter Tomatensauce zum Beispiel ist. Sowas reicht eigentlich schon. Es ist für die sehr, sehr schön, wenn sie einfach bekocht werden von mir. Die sind sehr, sehr dankbar, was sehr schön ist.
Okay, jetzt aber eine Riesenherausforderung. Was machst du, wenn 20 Leute kommen? Was ist ein super Essen für 20 Leute?
Wenn 20 Leute kommen, würde ich, glaube ich, Family-Style mehrere kleine Sachen anbieten, die man gut vorbereiten kann und sagen, jeder nimmt sich, worauf er Lust hat. Es gibt für niemanden einen eigenen Teller, sondern es gibt große Platten mit zum Beispiel gekochtem oder blanchiertem Gemüse mit einem interessanten Pesto oder einer Salsa, einer guten Soße, Sachen, die nicht heiß serviert werden müssen, sondern die auch zimmerwarm funktionieren. Auch einen großen Salat, viel Brot und Käse, Sachen, die man gut einkaufen kann, wo man nicht viel zu tun hat. Vielleicht Aufschnitt und dann eben viel Gemüse, alles, was in Saison ist, gekocht und gebacken und blanchiert mit interessanten Soßen und Dips, so dass sich da jeder nach Lust und Laune bedienen kann.
Ja, schön. Komm ich.
Gerne.
Und sag einmal, was ist denn dein Highlight in den kommenden 4 Wochen im September? Was hast du da noch vor? Du hast schon gesagt, du hast momentan wahnsinnig viel um die Ohren und nicht so richtig Zeit, jetzt, ich weiß nicht, in die Oper oder ins Theater oder ins Konzert zu gehen. Aber vielleicht hast du doch irgendeinen netten Termin, der sich jetzt angekündigt hat für den September. Oder bist du wirklich nur am Essen für andere zubereiten?
Tatsächlich ist es so. Also wir haben jetzt die letzten 5 Wochen der Saison vor uns. Das ist echt so ein Endspurt, der es in sich hat, auf den ich Lust habe, aber der intensiv wird. Und dementsprechend kriege ich außerhalb der Küche so wenig mit, was sehr schade ist. Aber was ich hoffe mitzubekommen, ist einfach diese wunderbare Frühherbstsaison in aller ihrer Hülle und Fülle. Und darauf kann ich mich freuen tatsächlich, auch wenn es jetzt nicht die Oper und nicht das Theater ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, momentan macht mir das auch nur so bedingt Freude, dieses kulturelle Angebot wahrzunehmen, weil es doch immer mit so Einschränkungen einhergeht. Da bin ich gerne lieber draußen im Garten oder stehe am Herd.
Okay, ja, liebe Julia, dann danke ich dir sehr herzlich für dieses interessante Gespräch. Ich habe jetzt Hunger.
Glaube ich.
Danke dir sehr, liebe Julia.
Sehr, sehr gerne.
Das war Julia Heifer in der Septemberfolge des Podkalenders. Ihre und weitere Tipps könnt ihr noch einmal nachlesen in unseren Shownotes. Der Podkalender jeden Monat neu bei habersbasar.de, auf Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.